Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich freue mich, ich bin dankbar, heute bin euch zu sein. Ich lasse Grüße von der Edith, meiner Frau. Sie hat während unseres Aufenthalts, so am Ende unserer Ferien in Südafrika, Zeckenfieber bekommen und der Organismus ist geschwächt und jetzt kommt auch noch das Pollen dazu, Heufieber, jetzt hat sie ganz einen starken Reizhusten. Sie lässt alle Grüße. Im Himmel ist es echt schön. Zwei Bibelworte dazu. Wir sind Bürger des Himmels. Also wie in diesem Lied, wir leben zwar noch hier in dieser Zwischenzeit, aber wir sind durch Jesus Christus Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Offenbarung 5, 11 bis 13. Johannes sieht hier eine unzählbare große Schar von Engeln. Tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit Einstimmen und Rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Im Himmel ist es echt schön. Wie bin ich zu dieser Predigt gekommen? So etwa einmal in der Woche besuche ich seit einigen Jahren schon eine im Alter erblindete Frau im Alten- und Pflegeheim in Männedorf, Jütiken. Sie gehörte früher zu unserer Gemeinde drüben auf der anderen Seeseite. Diese Frau findet sich schon seit langem nicht mehr zurecht in dieser für sie so dunkel gewordenen Welt. Und dann begrüßt sie mich gewöhnlich wie mit Sätzen wie: Herr Hechler, ich bin immer noch nicht im Himmel. Oder: Jesus hat mich noch immer nicht zu sich geholt. Oder: Die Entrückung hat leider noch immer nicht stattgefunden. Bei schönem Wetter nehme ich sie dann mit zu einem Spaziergang oder wir sitzen in der Cafeteria und reden so manches Mal auch über das, was ihr Herz so besonders bewegt und wonach sie sich so besonders sehnt. Himmel. Wie wird es im Himmel einmal sein? Was werden wir dort zu tun haben? Was wird uns dort begegnen? Was werden wir dort erleben? Und wie ist das bei ihr, ganz wichtig, eine Frage, wie ist das mit dem Wiedererkennen der Angehörigen und derer, die im Glauben an Jesus gestorben sind? Viele Fragen. Und um diese Fragen von Frau Thalmann ein bisschen eingehender beantworten zu können, habe ich mich zum einen erinnert an manche Bücher, die ich über diese Themen oder über dieses Thema vom Himmel schon gelesen habe. Ich habe manche Bücher wieder rausgenommen aus meinem Bücherregal. Zum Beispiel die Bücher, wo von einzelnen Menschen berichtet wird, die ein Nahe-Tod-Erlebnis hatten. Menschen, die auf der Schwelle des Todes Einsicht in die himmlische Welt hatten nehmen dürfen. Dabei ist mir eigentlich auch aufgefallen, dass die ganz verschiedensten Leute immer wieder ähnliche Erfahrungen hatten. Und dass das, was Leute so geschildert haben, eigentlich nicht widersprochen hat dem, was ich aus der Bibel über den Himmel und über das Sterben bereits gelernt hatte. Und dann habe ich auch immer wieder Geschichten gelesen über Menschen, die so an der Schwelle zum Himmel stehen oder standen. Zum Beispiel auch die Geschichte eines jungen Predigers, der von einer ihm unbekannten Familie zum Sterbebett des Vaters gerufen wurde. Auf dem Bibelseminar hatte er theoretisch über so eine Situation gelernt, aber praktisch hatte er es noch nie so erlebt. Und dann kam er dort ans Sterbebett und der sterbende Mann, der hatte sich in seinem Leben kaum um Frieden mit Gott gekümmert. Und an der Schwelle der Ewigkeit ist er so unruhig geworden, dass die Angehörigen Angst bekommen haben. Dass sie verzweifelt nach einem Seelsorger suchten und weil kein Pfarrer am Ort da war, erreichbar war, haben sie diesen noch sehr jungen, unerfahrenen Prediger gerufen. Und das hatte er gelernt. Zuerst hat er mit den Leuten das Vaterunser gebetet und dann dem Sterbenden Psalm 23 vorgelesen. Ihm ist allerdings klar gewesen, während er die Worte liest, der Mann hört gar nicht recht zu. Aber dann hat der junge Mann in den Augen, im Gesicht dieses Mannes gesehen, eine riesengroße Angst, die diesen Mann gepackt hatte. Und dann wusste er nicht so recht, wie soll ich jetzt weitergehen, und hat im Stillen gebetet, Herr, sag mir, was ich dem jetzt sagen soll, was ich den Leuten jetzt sagen soll. Und dann ist ihm eingefallen, Verheißungen aus dem Buch Jesaja. Dann hat er diese Verheißungen dem Mann zugesprochen und dann passierte etwas Erstaunliches. Bei den wenigen Verheißungen wurde der Mann zusehends ruhiger, friedlicher, gefasster. Das ging ziemlich lange. Später musste er terminmäßig die Angehörigen mit dem sterbenden Mann alleine lassen. Er übergab ihnen dann auch noch so eine Liste mit Trostversen aus der Bibel. Er hat allerdings von den Leuten später nichts mehr gehört, weil dann wieder der Pfarrer vom Ort die Betreuung übernommen hat. Eines ist diesem jungen Prediger ganz deutlich, überdeutlich geworden. Es ist so wichtig, dass alle Menschen so früh wie nur möglich Gewissheit über ihr Bürgerrecht im Himmel bekommen. Noch wichtiger ist es dabei natürlich, dass wir uns nicht erst in den letzten und schwersten Stunden des Lebens, auf dieser schwersten Lebensstrecke vor dem Sterben, in die Arme des guten Hirten fallen lassen, sondern dass wir das so früh wie möglich tun. Erlaubt mir noch eine kleine Geschichte, die ich gelesen habe, beziehungsweise das habe ich gehört. Es war auf der Trauerfeier eines ganz normalen Mitglieds einer Freikirche. Da erzählte ein enger Freund des Verstorbenen von diesem Mann. 10 Jahre vorher war dieser Mann von den Ärzten aufgegeben worden, wegen einer unheilbaren Krankheit nach Hause geschickt worden zum Sterben. Doch wie durch ein Wunder hat er sich von seinen Leiden erholt und das Leben neu geschenkt bekommen. Gott macht das manchmal so. Und daraufhin hat er seine Beziehung zu Jesus Christus ganz neu festgemacht und auch intensiver, viel intensiver gestaltet. Er hat die 10 zusätzlichen Jahre sehr gut genutzt und ist dann auch für manche Menschen zu einem Segen geworden. Als dann doch der Ruf in die Ewigkeit kam, da war er vorbereitet. Bestens vorbereitet. Und die Angehörigen haben erzählt, und dieser Freund hat erzählt, die Ruhe auf seinem Gesicht, die Atmosphäre im Sterbezimmer, dieser Frieden, der kam allen vor wie ein Stück Himmel auf Erden. Himmel auf Erden, das ist schön, das dürfen wir immer wieder erfahren, erleben, erwarten, erbitten. Und wenn wir heute über den Himmel nachdenken, liebe Freunde, dann habe ich so die Vorstellung und auch den Wunsch, dass uns wirklich bewusst wird, der Himmel ist viel näher, als wir uns so denken. Jürgen Werth hat vor 20, 25 Jahren gedichtet und gesungen. Der Himmel ist nicht oben, seit Jesus Christus kam. Die Grenzen sind verschoben, geöffnet ist die Tür. Der Himmel umgibt uns. Und wir haben Bürgerrecht im Himmel. Ja, ich bin überzeugt, es gibt immer wieder so Verbindungen zum Himmel aus unserer Welt. Verbindungen, die sind so real, wie es damals Jakob mit der Himmelsleiter erfahren hat, oder wie die Jünger bei der Verklärung auf dem Berg das erfahren haben, oder wie das Stephanus bei seinem Märtyrertod erleben durfte. Ich bin überzeugt, dass Gott uns zusätzlich zu dem, was die Bibel uns über den Himmel lehrt, immer wieder eine Chance gibt, etwas vom Himmel zu sehen, zu erleben. Darum finde ich es eigentlich auch sehr schade, dass das Sterben, gerade der Übergang von diesem Leben in die Ewigkeit, bei vielen Menschen so im Verborgenen geschieht und nicht mehr so wie früher zu Hause oder dann auch im Krankenhaus, obwohl das heute wieder versucht wird, wo alle Angehörigen dabei sind. Ich durfte es bei meinem Vater so erleben und habe da auch gesehen, wie mein Vater so am Ende seines Lebens noch ein Stück vom Himmel gesehen hat. Ein Stück Himmel erfahren, nicht als Spekulationsgegenstand, sondern zur Stärkung unseres Glaubens und als Vorschau auf das, was uns einmal nach unserem Sterben erwarten wird. Und ich kann euch nur das eine sagen, ich bin überzeugt davon, von dem, was ich weiß, was ich gelesen und gehört habe, was ich auch von der Schrift her so verstanden habe, der Himmel, das ist wirklich gut. Das ist echt schön. Allerdings nicht im Sinne von einem Schlaraffenland. Nicht im Sinne, der Himmel ist nahe, aber es ist kein Schlaraffenland. Das wäre auf die Dauer nicht auszuhalten, das Schlaraffenland. Nicht auszuhalten und wäre auch langweilig, meine ich. Viel zu langweilig. Und lasst mich das eine sagen, langweilig ist der Himmel auf keinen Fall. Aber eines ist der Himmel, während wir uns hier über einen vollen Terminkalender vielleicht ärgern oder über den Frühlingsputzplan oder über das Unkraut im Garten oder über die täglichen Routinearbeiten, da mögen wir seufzen. Das hat im Himmel alles ein Ende und wir sind doch nicht untätig. Dort werden wir nicht müde und nicht matt, obwohl es dort rund um die Uhr viel zu tun gibt. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Viele der Beschäftigungen im Himmel können wir hier schon auf Erden einüben. Darum, der Himmel ist uns ganz nahe. Und vieles können wir hier wirklich schon ausprobieren und einüben und tun. Was ist eine der vornehmsten Beschäftigungen im Himmel? Klar, oder? Das wusstet ihr auch. Die Anbetung Gottes. Anbetung heißt ja immer wieder, dass wir einem Höheren Verehrung entgegenbringen, dass wir unsere Liebe zu diesem Höheren, zu Gott, sichtbar und hörbar ausdrücken. Das kann wie vorher durch Lied und Wort geschehen, durch Gebet, durch Niederknien oder durch anderes, zum Beispiel auch durch Opfer. Nebenbei, Opfer müssen wir ja heute nicht mehr bringen, um uns vor dem Zorn Gottes über unsere Sünde zu retten. Jesus hat sich ein für allemal für uns geopfert, aber wir dürfen unsere Opfer an Zeit und an Kraft und an Geld bringen, aus Dankbarkeit und aus Freude über das, was der Herr Jesus Christus für uns, für jeden von uns persönlich getan hat. Und bei jedem Opfer beten wir Gott an, zeigen wir Gott, dass wir ihn ehren. Und bei jeder Anbetung Gottes beten wir auch den Sohn an und den Heiligen Geist. Vor allen Dingen aber auch den Sohn, der uns den Weg in den Himmel geöffnet hat, in die Gegenwart Gottes. Und darüber sind wir uns doch einig. Die Gegenwart Gottes umgibt uns von allen Seiten. Im Buch der Offenbarung des Johannes berichtet Johannes mindestens 12 Mal über einen solchen Anbetungsgottesdienst im Himmel. Und ich bin überzeugt, der Retter Jesus will heute schon uns Menschen dafür anwerben und ausbilden, für die Anbetung, die im Himmel geschieht. Und darüber freue ich mich auch über euer Singen. Ich sage ja immer wieder, da müsstet ihr eigentlich alle Türen aufmachen und auch Lautsprecher aufstellen, dass die Leute es mithören. Unsere Anbetung. Wir dürfen Gott schöne, gute Lieder singen, ihn erheben, ihn loben, ihn preisen in unserem Gesang. Jesus will uns dazu heute Freude geben und ausbilden. Jesus sucht für den Vater im Himmel Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Anbetung Gottes. Das Zweite, das Singen und Musizieren. Das Singen und Musizieren. Und ich freue mich, dass bei euch in der Gemeinde wenigstens eine Familie hat, aber es hat noch mehr, die das wirklich üben. Und ich denke, das ist auch so etwas, was gehört, das gehört zu uns als Christen, als Menschen, die mit Jesus Christus leben, dass wir uns im Singen und im Musizieren üben. Denn diese zwei Künste werden vorherrschend sein im Himmel. Die Instrumentalbegleitung zeigt ja, dass es kein Jammergesang sein wird, sondern echte Festmusik. Echte Festmusik. Das muss so sein. Warum? Weil die Engel mit einstimmen. Und wenn die Engel mit einstimmen, dann muss kräftige Musik, gute Musik sein. Und wo immer in der Bibel von dem himmlischen Lobpreis die Rede ist, wo das beschrieben oder angedeutet wird, da wird die Majestät, die Vollkommenheit, die Größe der Musik und des Gesanges herausgestellt. Perfekte Choreografie und harmonisches Zusammenspiel, eine Freude zum Mitmachen, zum Mitsingen, zum Hören und dabei zu sein. Im Lobeshymnus der Erlösten in einer Bach-Kantate heißt es: Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Während meiner Seminarzeit auf St. Krishona, da habe ich in einem Männerchor diese Bach-Kantate oder Teile dieser Bach-Kantate immer mal wieder mitgesungen. Und ich kann euch nur sagen, und ich empfinde es fast heute noch so, dass ich immer wieder so eine Gänsehaut bekommen habe. Vor allen Dingen, wenn wir an diesen Schlussakkord gekommen sind. Und nun stelle ich mir einfach vor, im Himmel, da wird das millionenfach stärker und gewaltiger und millionenfach oder tausendfach schöner klingen. Ja. Ja, im Himmel, da wird viel Musik und Singen sein. Anbetung Gottes. Was zeichnet den Himmel zum Dritten aus? Die Gemeinschaft. Was hier und heute bereits die Gemeinde Gottes prägt, das wird im Himmel dann vollkommen sein. Und ich behaupte unbeirrt, auch trotz aller Erscheinungen und trotz aller Wirrungen in unserer Zeit, ich behaupte unbeirrt, den Himmel werden wir miteinander, werden wir zusammen wirklich genießen. Und da wird es viele Grenzen nicht mehr geben, die wir heute so aufgerichtet haben. Im Himmel haben wir zum Frieden mit Gott und miteinander gefunden. Zur totalen Harmonie. Diese Harmonie wird vielleicht auch ein bisschen deutlich in der kleinen Geschichte, die Jesus erzählte, dass der arme Lazarus in Abrahams Schoß sitzen durfte. Also ganz, ganz eng mit Abraham verbunden war. Und ohne Zweifel durfte Lazarus mit ihm reden. Nicht in vornehmer Zurückhaltung, oh, das ist der große Abraham, sondern in vertrauter Tuchfühlung, in Harmonie. Liebe Freunde, ich freue mich heute schon auf die Gespräche, die ich einmal mit den Heiligen Gottes in der Ewigkeit haben werde im Himmel. Auf das Zusammensein mit mir lieben, vorausgegangenen Brüdern und Schwestern im Glauben. Ich freue mich dann auch mal von den Pionieren der äußeren und der inneren Mission zu hören, wie sie damals ihren Dienst erfahren und erlebt haben. Noch größer wird natürlich meine Vorfreude, viel größer ist meine Vorfreude mit Jesus und überhaupt mit dem dreieinigen Gott am Tisch sitzen zu dürfen, am gleichen Tisch. Die Gemeinschaft geht übers Reden und übers Zuhören hinaus. Engste Harmonie und Gemeinschaft. Und ich sage es jetzt ganz bewusst, auch du bist eingeladen zu dieser vollkommenen Gemeinschaft im Himmel. Was kommt als nächstes? Das Dienen. Das Dienen wird den Himmel bestimmen. In Offenbarung 7, Vers 15, da sieht Johannes eine große, eine unzählbare Schar mit weißen Kleidern vor Gott stehen. Und auf die Frage, wer sind sie, wer sind diese, wird ihm erklärt, diese haben eine große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes reingewaschen, darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Dienen, das heißt hier, sie feiern einen immerwährenden Gottesdienst, ohne Anfang, ohne Ende. Und ich bin sicher, dass sie in diesen Gottesdiensten auch uns begleiten, die wir hier noch sind, in dieser Zwischenzeit. Dass sie auch für uns eintreten, für die weltweite Gemeinde, für die Mission auf der ganzen Welt. Und dieser Einsatz ist wunderbar und erfüllend, weil es ja dann auch heißt in Offenbarung 7, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Stellt euch vor, die verfolgt wurden um Jesu Namen und um ihres Dienstes willen, sie werden sehen, wie Jesus weiterwirkt in dieser Welt und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und da wird es auch keine Müdigkeit und wird es keine Enttäuschungen mehr geben im Dienst für Gott und für Jesus. Liebe Freunde, ich bin überzeugt, unsere Gottesdienste reichen bei weitem noch nicht heran an das, was dort einmal gottesdienstlich ablaufen wird. Einfach deshalb, weil wir noch am Üben sind, weil wir noch nicht vollkommen sind. Aber bleiben wir doch daran, versuchen wir unsere Gottesdienste auch zu verbessern, feiern wir immer wieder schöne, gute Gottesdienste, damit wir dann einst in der Ewigkeit würdig mitdienen und Gottesdienste feiern können. Gott wirklich in Vollkommenheit dienen, einander dienen. Fünfter Punkt. Das Regieren. Und das hat der Johannes in der Offenbarung gleich zweimal so gesehen. Zuerst beschreibt er das in Kapitel 20 in den Versen 4 und 5. Und zwar beschreibt er dort, wie diejenigen, die in der Bedrängnis der Endzeit dem Herrn Jesus treu geblieben sind, die dem Wort Gottes treu geblieben sind und deshalb hingerichtet wurden, wie sie zusammen für 1000 Jahre mit Christus über die Erde regieren. Welch ein Lohn, welch eine Wertschätzung des Martyriums dieser Leute. Und später in Kapitel 22, Vers 5 heißt es dann, von allen, die das Bürgerrecht im himmlischen Jerusalem eingenommen haben, in jener unbeschreiblichen, wunderbaren Stadt Gottes ihr Heimatrecht genießen, Gott der Herr wird ihr Licht sein und sie werden für immer und ewig als Könige herrschen. Königskinder sind wir schon, oder? Hat es bei euch nicht mal Kronen gegeben? Ich mag mich noch so irgendwie erinnern, dass ich mal mit einer Krone rumgelaufen bin. Königskinder sind wir schon. Und wir werden für immer und ewig als Könige herrschen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das zugeht, was da genau abläuft, aber ich nehme einfach die Verheißung mal so wie ein Kind. Liebe Freunde, das kann sich niemand verdienen. Aber das ist das Gnadengeschenk des lebendigen Gottes für alle, die in ihrem Leben und in ihrem Sterben alle Karten auf Jesus gesetzt haben. Und dann kommt noch etwas im Himmel. Ich habe mir zwar lange überlegt, ob ich diesen Punkt bringen soll, das Genießen. Denn mit Genuss verbinden wir meistens Sünde, oder? Irgendwo, wo man genießt, da kann das dann auch leicht in die Sünde abgleiten. Aber ich bin überzeugt, im Himmel wird das Genießen vollkommen sein. Das Hochzeitsessen mit dem Lamm ist nur ein kleiner Teil davon. Denken Sie etwa auch an das Bild von den Bäumen, die im Himmel, im himmlischen Jerusalem, den Lebensstrom, der da durch die Stadt fließt, den Lebensstrom säumen. Offenbarung 22 dürft ihr das nachlesen. Diese Bäume, die dort den Lebensstrom säumen, diese Bäume tragen das ganze Jahr Früchte. Das muss ein gutes Wasser sein. Und das muss ein schönes Wetter sein, so wie heute. Wahrhaft paradiesisch. Die Bibel lässt allerdings auch ahnen, dass das Essen dort mit geistlichem Genießen verbunden sein wird. Also so etwa, wie wenn uns heute das Wort Gottes anspricht und uns stärkt und uns herausfordert, so wird es dann auch mal in der Gemeinschaft im Himmel sein. Das Genießen dort sein. Es wird ein geistlicher Genuss sein. Und einer der schönsten Genüsse im Himmel wird es sein, wenn wir uns mitfreuen über jeden Sünder, der zu Jesus umkehrt. Freuen werden wir uns natürlich auch darüber, dass es im Himmel keine Krankheit, Schmerzen, Behinderung und Altersschwächen mehr geben wird. Von den wunderbaren Wohnungen in der Stadt Jerusalem, in dem himmlischen Jerusalem, von den Straßen mit Gold und Edelsteinen, von der unbeschreibbaren und unvorstellbaren Beleuchtung, die es dort im himmlischen Jerusalem sein wird, wie es in der Offenbarung beschrieben ist, fange ich erst gar nicht an zu reden, denn wir verstehen es ja doch nicht richtig. Aber wir dürfen darauf Ausblick nehmen, auf diesen Genuss, auf das schöne, gute Leben im Himmel. Naja, und wenn man viel betet und viel singt und viel musiziert und viel genießt und regieren muss, dann kommt das Ruhen. In der Gottesferne, in der Hölle, gibt es keine Ruhe, Tag und Nacht, heißt es in Offenbarung 14. Aber ein paar Zeilen weiter. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ich habe das auch noch hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Glücklich zu nennen sind die, die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben. Das gilt von jetzt an mehr als je zuvor. Ja, sagt der Geist, sie werden sich von ihr aller Mühe ausruhen, denn was sie getan haben, wird nicht unbelohnt bleiben. Selig, glückselig, glücklich zu nennen, sind alle die, die sich an Jesus Christus gebunden haben. Jeder Glaubenskampf, jede Versuchung ist dann beendet. Der Werktag hat aufgehört. Es wird nur noch Sonntag sein. Die Wettläufer sind angekommen. Fortwährendes Ruhen ist angebrochen. Ich stelle mir das so vor, so wie Gott am siebten Tag ruhte, nach all der Mühe und Arbeit bei der Schöpfung, so dürfen auch wir einmal in Ruhe zurückschauen auf das, was wir mit Jesus oder was Jesus mit uns in dieser Welt gewirkt hat. Seine große Einladung an die mühseligen und Beladenen, zu ihm zu kommen mit ihren Lasten, gilt nicht nur für dieses Leben. Entlastung findet dann eigentlich erst richtig im Himmel statt. Könnt ihr euch vorstellen, dass noch ein Punkt kommt? Oh, ich habe mich vorher schon drauf gedrückt. Lohn empfangen. Ha? Also, Lohn empfangen. Ganz klar, der Himmel kann niemals verdient werden. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Die Befreiung aus unserer Schuld und Gottesferne, die wird uns ganz und gar von Gott geschenkt. Und sie wird durch uns auch nicht verbessert durch Frömmigkeit und besondere Werke. Aber es gibt im Himmel das sogenannte Preisgericht. Da werden die Preise verteilt. Da geht es um das Austeilen von Belohnung. Da werden treue Christen ein ganz spezielles Lob und Wertschätzung empfangen. Was wir hier sehen, das dürfen wir dann einmal ernten. Also nicht nur das, was wir hier versäumt haben oder was wir verschlafen haben, sondern gerade das, was uns im Glauben und in der Abhängigkeit von Jesus Christus auch an Gutem gelungen ist. Und das meint Jesus, wenn er uns auffordert in der Bergpredigt, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Da werden wir die Belohnung bekommen dafür. Nebenbei, es würde zu vielen Spekulationen führen, auch zu vielen Fehlinterpretationen, wenn wir über die verschiedenen Arten von Belohnung nachdenken, die es im Himmel geben wird. Also auch das habe ich mit Frau Thalmann, darf ich nur das dem sei, schon durchgemacht. Habe überlegt, was könnten das alles für Aufgaben sein. Aber das wird so viel anders sein, als wir es uns hier nur vorstellen können. Freuen wir uns doch einfach darauf, dass Jesus uns einmal für unser treues Mitwirken im Reich Gottes und in der Gemeinde Jesu belohnen wird. Dass vieles, wo wir denken, ach, das sieht ja doch keiner und das nimmt doch keiner wahr, da kriege ich doch kein Dankeschön dafür, dass vieles einmal seinen Lohn bekommen wird. Erhalten wird. Das Bibelwort über das Preisgericht finden wir in 1. Korinther 3, 11 bis 15. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber jetzt sollen wir darauf aufbauen. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Jesus wird uns auf jeden Fall durchbringen, wenn wir uns an ihn gehalten haben. Aber ob das, was wir für ihn wirken, was wir in seinem Namen tun, ob das alles dann auch Bestand haben wird, das wird sich einmal im Gericht, im Preisgericht erweisen. Verstehen wir vielleicht besser an dieser Stelle, warum Jesus uns sagt, dass wir um den Eingang zur engen Pforte und dass wir auf dem schmalen Weg unbedingt bleiben sollen? Weil wir sehr viel zu verlieren haben und noch mehr zu gewinnen, wenn es einmal zum Preisgericht kommt und wir belohnt werden. Das braucht allerdings nicht immer ständig einen neuen Kraftakt von unserer Seite, sondern ich stelle mir das so vor, dass wir eng mit Jesus verbunden sind und verbunden bleiben. Und dann wirkt Jesus durch uns die Werke, die er getan haben möchte und die er bereits vorbereitet hat. Und dann wird uns der Lohn beim Preisgericht sicher sein. Ich komme zum Schluss. Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung, für uns Menschen den Weg zum Vater und in den Himmel gebahnt. Und der Himmel ist uns näher, als wir denken. Und der Himmel öffnet sich jedem, der sich heute schon den starken und guten Hirtenarmen von Jesus anvertraut. Ich habe auch noch eine Hausaufgabe. Danke. Einfach auch zur Vertiefung. Wenn ihr möchtet, das sind drei Fragen,
Da müsst ihr natürlich mal in der Offenbarung lesen, welche Stellen im Buch der Offenbarung sagen etwas über unsere Aufgaben im Himmel. Und dann ist die Frage, freust du dich schon auf eine der Beschäftigungen im Himmel, auf diese himmlischen Beschäftigungen? Ich denke, die Musikanten, die Musik machen und gerne singen, die freuen sich aufs Musizieren und Singen. Andere dienen lieber. Vielleicht gibt es auch solche unter uns, die sich schon besonders freuen auf das Ruhen. Überlegt mal, was euch da besonders Freude macht. Und ich bin der Meinung, man sollte ja immer wieder die Stärke noch stärker machen. Da, wo man stark ist, sollte man stärker, noch stärker werden. Das, was man jetzt schon gerne tut, wo man auch Begabungen hat, da sollte man sich noch besser, noch mehr reingeben. Wo und wie kannst du dafür für den Himmel üben? Ja, darf ich mit euch beten? Herr Jesus Christus, danke, du bist den Weg vorausgegangen, du hast den Weg gebahnt und geöffnet, die Himmelstür. Und der Himmel ist uns jetzt ganz nahe. Die Gegenwart, deine Gegenwart, die Gegenwart des dreieinigen Gottes umgibt uns von allen Seiten. Und danke, dass du die Freude in uns für den Himmel immer wieder stärkst. Dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir uns einsetzen sollen, dass auch noch andere den Weg in den Himmel finden. Dass wir uns mit unseren Gaben, auch mit unseren Opfern dafür gebrauchen lassen, dazu gebrauchen lassen, dass dein Name geehrt wird und dein Reich weitergebaut wird. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns den Blick auf den Himmel, den Blick auf den Himmel immer wieder frei machst und dass du uns auch in unseren Alltagserlebnissen zeigst, du bist uns ganz nahe, der Himmel ist uns ganz nahe und der Himmel ist echt schön. Wir freuen uns, Herr Jesus, dass du uns auf diesem Weg mitnimmst und dass du uns ans Ziel bringst, dass du uns festhältst, bei dir hältst. Gib uns Kraft, Herr. Gib uns immer wieder auch die Motivation, ganz eng mit dir zu gehen, dass wir in den Himmel kommen und dass wir die Belohnung, die wir verdient haben, auch erfahren werden. Dank dir, Herr Jesus, dass du auch mit denen bist, Herr, die es schwer haben im Leben, die vielleicht auch psychisch und physisch schwach sind und die es nicht mehr so recht packen und nicht mehr so recht schaffen. Öffne auch ihnen den Blick für den Himmel, für die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich danke dir dafür, Herr. Bitte dich auch für die Geschwister, die sich auf dem wirklich letzten Stück der Wegstrecke befinden, dass du ihnen nicht nur den Blick auf die Schmerzen gibst, sondern dass du ihre Blicke weglenkst auf das, was kommen wird. Und das Schönste kommt noch für jeden von uns, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Nun geh mit uns, Herr, auch mit dieser Gemeinde, Herr Jesus, und öffne auch hier in der Gemeinde immer wieder den Himmel. Gib du den Blick für deine Nähe, für deinen Segen. Ich danke dir dafür. Amen.